Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den heutigen Predigttext. Es steht geschrieben im 2. Buch Mose, im 20. Kapitel, Vers 1 bis 17.
Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat.
Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, dieser eben gehörte Text ist uns weithin gut vertraut. Er enthält ja die bekannten 10 Gebote, die in manchmal etwas abgeänderter Form von Luther im Katechismus aufgenommen sind und die manche von uns, vielleicht sogar alle, einmal gelernt haben. Und wenn ich nun heute in Afrika wäre und ich würde über diesen Text, die Predigt eines afrikanischen Pastors hören, dann würde es wahrscheinlich nach manchen Erfahrungen eine harte Gesetzespredigt werden. Es ginge danach, nach dem alten Studentenlied, der schilt die sündige Seele aus. Das ist ja immer sehr leicht, liebe Freunde, die sündige Seele auszuschelten. In Afrika hat es vielleicht noch etwas mehr Zweck, weil da meistens die sündige Seele auch noch im Gottesdienst sitzt. Hier ja in der Regel nicht mehr. Aber so angebracht es mitunter sein mag, über die sündige Seele etwas zu sagen, der Text ist doch viel umfassender und will uns viel mehr sagen, als diese eine Aufforderung zu geben, gegen die Sünde zu reden. Und darum wollen wir heute Morgen versuchen, anhand dieses Textes uns ein wenig Gedanken zu machen über die Gebote, was sie sind und was sie wollen. Und ich denke zunächst an diese Gebote, die für das soziale Miteinander der Menschen von großer Bedeutung sind. Die Ehrfurcht vor den Eltern und überhaupt vor den Alten. Das Gebot, Leben zu schonen, die Ehe zu halten. Auch die Ehre des Menschen aufrecht zu erhalten, nichts Böses wider ihn zu sagen und so weiter. Das sind allgemeine menschliche Verhaltensweisen, die zunächst gar nichts mit dem Glauben der Menschen zu tun zu haben brauchen. Wir kennen aus der Weisheit des Volkes, aus Sprichwörtern, ich glaube, man kann sagen, aus aller Welt und in allen möglichen Sprachen Ähnliches. Der Mensch hat eben das Bedürfnis, für das Zusammenleben mit anderen Normen zu bilden, Regeln aufzustellen, nach denen man leben soll. Und, das geht ja weit, auch über christliche Kreise hinaus, man ist sich weithin einig, dass das, was diese eben zitierten Gebote sagten, doch wohl notwendig ist. Und dass es ein Jammer, ein Schaden für das Volk und für das Land ist, wenn diese Gebote nicht mehr in Ehren gehalten und befolgt werden. Und man soll nicht die Nase rümpfen über Menschen, die von sich aus der Überzeugung sind, wir haben diese Gebote gehalten, uns kann nichts passieren. Es ist sicher gut, wenn man nicht aktenkundig bei der Polizei oder vor Gericht geworden ist, weil man sich vergangen hat. Aber es ist doch die Frage, ob das nun alles ist. Ich sagte eben, dass diese die Völker uns in ihrer Spruchweisheit auch immer wieder Ähnliches sagen, was in den 10 Geboten steht. Als vor nun vielleicht ungefähr 100 Jahren die großen Ausgrabungen im heutigen Irak, im alten Mesopotamien waren, da entdeckte man auch einen ganzen Kodex von Geboten, den sogenannten Hammurabi-Kodex, und da stand Ähnliches drin wie in diesem 20. Kapitel des 2. Buches Moses. Es gab damals Leute, die sofort glaubten, klüger zu sein und meinten, da sieht man es ja, die Bibel hat nur abgeschrieben und so weiter. Alles dummes Zeug, kann man sagen. Es ist nun mal so, dass allgemeine Völkerweisheiten, Volksweisheiten allgemein verbreitet sind und ihren schriftlichen Niederschlag finden. Und das war nun auch mit der Bibel so. Sie hat das aufgenommen. Aber, und das haben wir doch nun eben gemerkt bei der Verlesung unseres Textes, das sind nicht nur ein paar Verhaltensregeln, die ihre juristische, ihre soziale und meinetwegen auch ihre politische Bedeutung haben, sondern da wird alles eingeklammert in das Wort Gottes. Das steht am Anfang der Gebote, dass Gott sie gegeben hat, in einer ganz bestimmten historischen Situation am Berg Horeb. Und dass Gott gleichzeitig mit diesen Geboten seinem Volk Israel eine Weisung gegeben hat, wie es sich im Leben verhalten sollte. Und so ist dann alles, was wir im Alten Testament haben, besonders die ganzen Gesetzbücher, Gesetzbücher des Volkes Israels geworden, und zwar für den weltlichen und für den geistlichen Bereich. Israel, das alte Land, war ja sowohl im Norden wie im Süden, in Juda und im eigentlichen späteren kleinen Israel, war ja eine Herrschaft, die man Theokratie nannte. Das heißt Gottesherrschaft. Man erkannte Gott als den eigentlichen Herrn an, der nun durch seine Worte, seine Bibel, in diesem Falle das Alte Testament, die Menschen belehrte, was sein sollte, bis hin in die Strafgesetze, Ehegesetze, Erbgesetze und so weiter. Und danach versuchten die Israeliten zu leben. Nach diesen Geboten und all denen, die sich daraus entwickelten, oft durch menschliches Nachdenken und auch durch menschliche Spitzfindigkeit unnötig kompliziert gemacht wurden. Eine solche Theokratie ist im Übrigen ja auch der Islam, wo auch weltliches und geistliches Recht zusammengesehen werden, nicht voneinander getrennt sind, wie weithin heute bei uns im Abendland. Aber nun, ich will die Gelegenheit benutzen, eine Frage anzuschneiden. Kommt uns nicht vielleicht mitunter ein Gedanke des Zweifels, ob denn diese Gebote tatsächlich von Israel so aufgenommen und beherzigt worden sind, wie es hier steht? Das sei kurz am fünften Gebot einmal untersucht. Liebe Gemeinde, es kennt ja fast jeder von euch doch manche Geschichten im Alten Testament. Wie steht es denn da nun mit dem fünften Gebot? Haben wir nicht eine Fülle von Geschichten im Alten Testament, wo vom Krieg die Rede ist? Und nicht von einem vom Zaun gebrochenen Krieg, sondern vielleicht sogar von einem Krieg, den Gott geboten hat. Wie steht das mit dem Gebot, du sollst nicht töten? Und es geht ja noch weiter im Alten Testament. Da gibt es dieses, wofür wir modernen Menschen überhaupt kein Verständnis haben. Das, was das Alte Testament das Bannen nennt. Da wird zum Beispiel im Buche Josua eine Stadt gebannt, die Stadt Ai. Man kann es nachlesen im Buch Josua. Und was bedeutet das? Das bedeutet die totale Vernichtung, nicht nur des Ortes, sondern der Menschen und auch des Viehs. Und es kommt im Alten Testament vor, dass auf Befehl des alttestamentlichen Gottes, des Vaters Jesu Christi, geboten wird, ein ganzes Volk zu bannen, die Amalekiter. Und Saul wird von Gott verworfen, weil er dieses Gebot des Bannes nicht erfüllt hat, sondern da Menschen verschonen wollte und auch zum Teil verschont hat. Wieder fragen wir vielleicht, und das fünfte Gebot? Oder soll ich erinnern an die Situation am Karmel, wo der Prophet Elia den klassischen Kampf gegen die Baalspriester durchführte? Und als er ihn gewonnen hatte, da vollzog er das Blutgericht über 450 von ihnen und brachte sie zu Tode. Das fünfte Gebot, können wir fragen. Und die Todesstrafe, die sogar auf Ehebruch steht im alten Israel. Ja, liebe Freunde, wir müssen ja als Christen auch mal drüber nachdenken. Wie stimmt das überein? Und haben nicht vielleicht die Spötter doch recht, wenn sie sagen, nicht einmal im Alten Testament kümmert man sich ums fünfte Gebot. Was soll's denn überhaupt? Und da möchte ich heute Morgen etwas sagen, was vielleicht nicht überall bekannt ist. Wenn man sich nämlich den hebräischen Urtext, den Luther übersetzt hat, ansieht, dann ist beim fünften Gebot interessanterweise nicht das Wort für töten, das ganz normale hebräische Wort verwendet, sondern es ist ein anderes Wort angewandt, und zwar ein Wort, das wörtlich übersetzt morden heißt. Fast muss ich sagen, schade, dass Luther es übersetzt hat, du sollst nicht töten. Richtiger, korrekter übersetzt wäre es, du sollst nicht morden. Und der Unterschied zwischen Töten und Morden ist doch wohl der, dass Mord ein nicht motiviertes Töten darstellt. Nicht motiviert aus Lust oder aus Habsucht oder aus allen möglichen anderen Dingen. aber nicht gesetzlich geschützt, während töten, das hebräische Wort, während töten allgemein ist, ist Morden auf etwas Spezielles spezifiziert. Und dieses Spezielle, das ist verboten worden. Und nun sage ich vielleicht in diesem Zusammenhang etwas, was dem einen oder dem anderen, auch unter euch, liebe Zuhörer, nicht ganz in die Regel, in die eigene Vorstellung passt. Wer zum Beispiel nun die Todesstrafe ablehnt und wer den Kriegsdienst ablehnt, der kann es natürlich tun, nach unseren Gesetzen, selbstverständlich. Aber er sollte sich nicht auf dieses alttestamentliche Gebot berufen. Im Alten Testament gilt nur, du sollst nicht morden. Und töten, im Auftrag Gottes sogar, bis hin zur totalen Ausrottung im Bann, ist im Alten Testament möglich und wird nicht bestraft. Ich meine, das sollten wir uns einmal vergegenwärtigen. Denn wenn wir irgendwelche Gründe anführen aus der Heiligen Schrift, dann müssen wir zunächst einmal wissen, was darin steht. Ich komme nachher noch auf dieses Problem, das vielleicht manche von euch im Herzen tragen, zu sprechen. Und wir sehen, wie wir dieses Problem als Christen lösen können. Ich sage noch einmal, mit dem Wortlaut des Alten Testamentes können wir uns in dieser Beziehung nicht rechtfertigen. Und nun zurück zum Ganzen. Wir haben gesehen, dass diese 10 Gebote eingefasst sind, eingerahmt sind von der Gottesvorstellung. Gott hat sie gegeben am Anfang und Gott erwartet ihre Durchführung, ihre Durchsetzung und sagt im Alten Testament sogar dafür Belohnung zu und Strafe für den, der diese Gebote nicht hält. Aber nun ist das die Frage, ist das nun alles? Wir wissen, wie im Alten Testament zu Jesu Zeiten sich die Menschen gequält haben, indem sie nun nicht nur 10 Gebote hatten, sondern über 600, die ihre Theologen, ich sagte es schon mal, ausgetüftelt hatten. Aber wie kommen wir nun weiter? Da können wir doch sagen, dass Jesus Christus uns Anweisung gibt in der Bergpredigt. Ich erinnere daran, dass Jesus ja 2 Gebote herausgreift und an diesen beiden Geboten uns sagen möchte, wie es eigentlich sein sollte. Erinnern wir uns an das 5. Gebot, wer ein abwertendes Wort braucht, braucht gar nicht mal ein grobes Schimpfwort zu sein, der hat schon verstoßen gegen das 5. Gebot. Und wenn Jesus das 6. Gebot anführt, ja, dann hat der verstoßen gegen das 6. Gebot, der eine andere Frau oder einen anderen Mann in Begehrlichkeit ansieht, um ihn zu begehren, wo er nicht begehrt werden dürfte. Liebe Freunde, da wird also etwas ganz anderes uns zur Regel gemacht. Nicht die letzte Ausführung, das letzte Ergebnis, eine schlechte Tat, sondern es wird die Gesinnung von uns geprüft. Und die Gesinnung in einer Weise, ich möchte sagen, dass es ja fast unheimlich ist. Was geht uns nicht alles durch den Kopf? Nicht nur auf dem Gebiet des 5. und 6. Gebotes und des 7. Ich denke an das 8. Gebot, wo wir so oft über den Nächsten herziehen. Ich glaube, das geschieht auch hier in der Zionsgemeinde, in Dreieinigkeit und überall, dass man über irgendjemand anders herzieht. Oftmals dann hinterm Rücken, nicht gerade heldenhaft. Und all dieses, oftmals noch nicht mal ausgesprochen, sondern nur gedacht, macht uns zu Übertretern der Gebote. So tief und so ernst sollten wir sie ansehen. Damit ist allerdings ja nun eins verbunden. Wenn es so ist und niemand von uns, weder ihr noch ich, noch der Frömmste, sich dem entziehen kann, dass er vielfach, ich möchte sagen täglich, in dieser Absicht, die Jesus hat, mit den Geboten, gegen die Gebote verstößt. Ja, was sollen wir dann eigentlich machen? O, wir armen Sünder, dies Wort, das vielleicht von manchen Menschen höhnisch abgelehnt wird, als altmodisch verschrien wird. Dieses Wort, o wir armen Sünder, ist dann vielleicht die letzte Möglichkeit, die uns irgendwie ein weiter Existieren innerlicher, geistlicher Art ermöglicht. Wir merken, das, was wir bekennen, Sonntag für Sonntag im Bußgebet, wir merken, wir können uns nicht mit unseren eigenen Kräften, auch nicht mit hochkarätiger Idealistik, selbst den Weg zur Erlösung machen. Das ist ein Irrtum und ein Irrweg, der falsch ist. Wir können nur Gnade suchen und können um Vergebung bitten, dass Gott uns doch gnädig sein möge, uns das alles vergeben, was mitunter schicksalshaft in uns stecken mag, und dann einen Neuanfang ermöglichen. Das ist doch das Großartige, dass wir nicht in einem Sündenpessimismus resignieren und sagen, es hat ja doch alles kein Ende. Und dann stürzt sich eben einer in die Freude, ein anderer ins Vergnügen, ein dritter in die Drogen oder in den Alkohol, weil es doch anscheinend keinen Zweck hat, einmal nach den Geboten zu leben. Wenn Jesus Christus uns hilft, indem er uns den Weg zum himmlischen Vater zeigt, und wenn wir ernst machen mit dem, was uns in der Beichte, in der Absolution zugesagt wird, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist ja auch damit etwas Neues gegeben. Der neue Mensch ist geschaffen, von dem Paulus sehr deutlich etwa in den Korintherbriefen redet. Und das ist nun das, worauf es hinauskommt. Dass wir erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können, dadurch, dass wir glauben, Gebote erfüllen zu können. Die Vergebung unseres Gottes hoffen, und wenn wir sie bekommen haben, sie dann dankbar annehmen. Und das sind Möglichkeiten, liebe Freunde, von denen mancher von euch die Wirklichkeit erfahren hat. Vergebung der Sünden und Leben und Seligkeit schon hier auf der Erde. Aber nun, wir wollen ja über die Gebote sprechen. Wie steht's denn nun mit den Geboten? Paulus redet ja große Worte, etwa im Galaterbrief, davon, dass der Mensch frei ist von den Gesetzen. Im Römerbrief, in der klassischen Stelle, schreibt er den Römern, der Mensch ist frei von des Gesetzes Werken. Allein durch den Glauben kann er existieren. Ist das nun wirklich so? Haben also, so wollen wir ganz konkret heute Morgen fragen, für den bekehrten Menschen, der der Versöhnung teilhaftig geworden ist mit Gott, haben da die 10 Gebote überhaupt keine Bedeutung mehr? Ich kann nur mit Paulus sagen, das sei ferne. Die 10 Gebote behalten ihre Bedeutung. Man hat es mitunter mit dem lateinischen Wort, dem Tertius Usus, dem dritten Gebrauch des Gesetzes, zum Ausdruck gebracht, dass auch der Christ der als Christ Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit erlangt hat, auch den Geboten weiter verhaftet ist. Aber er macht dabei doch eine wunderbare Erfahrung. Gott ist nicht ein sturer Gesetzgeber, sondern Gott erlaubt dann innerhalb der Gebote zuweilen Auslegungen, an die wir gar nicht gedacht hätten. Da ist zum Beispiel, wir haben es vorhin gehört, das Gebot, den Sabbat zu heiligen, wird sogar begründet mit dem Ruhegebot, das Gott am Anfang der Schöpfung ausgesprochen hat. Er selbst ruhte von allen seinen Werken. Und was hat die Kirche getan? Die Frühkirche, schon unmittelbar nach Jesu Tod, hat es nicht mehr den Sabbat als den streng, unumstritten, zu beachtenden Feiertag und Ruhetag angesehen, sondern hat das, was für den Sabbat gilt, auf den Sonntag, auf den Herrentag gelegt, als Erinnerung und ständige Mahnung an die Auferstehung Jesu Christi. Ja, so groß ist Gott. Er ist nicht so stur, dass er an Buchstaben bleibt. Oder? Lass mich nun ein anderes Beispiel noch brauchen, wieder über das fünfte Gebot. Da haben wir doch heute die Menschen in unserem Volk und Vaterland, deren Meinungen darüber auseinandergehen, ob wir nun überhaupt töten dürfen oder nicht. Und da gibt es Menschen, die vielleicht auch im Anschluss an Albert Schweitzers Vorstellung von der Ehrfurcht vor dem Leben und auch gelehrt durch dieses Gebot, du sollst nicht töten, meinen, dass sie nun auch jeden Kriegsdienst ablehnen müssen und die auch meinen, dass es keine Todesstrafe mehr geben darf. Liebe Freunde, ich meine, Gott gibt uns die große Möglichkeit, hier gewissensmäßig zu entscheiden. Gott ist kein Gewissenstyrann, sondern er lässt uns dann Freiheiten. Und wir können uns so oder so entscheiden. Und wenn hier nun in der Zionsgemeinde, gerade im Hinblick auf das fünfte Gebot, verschiedene Meinungen bestehen, und ich glaube sicher, sie bestehen, dann wollen wir nicht versuchen, den anderen nun mit unserer Meinung, die oftmals zu einer Ideologie werden kann, zu erschlagen und ihn vielleicht, weil er anderer Meinung ist, eine Stufe tiefer in der geistlichen Bewertung stellen. Das kommt nicht in Frage. Das wäre nicht christlich. Christlich ist, dass wir uns dann gegenseitig tragen, auch wenn wir den anderen nicht verstehen können. Das sind dann Beispiele, wie der vom Geiste Jesu Christi erfüllte Mensch an die Lösung der praktischen Folgen der Gebote denken kann. Also Gott ist groß und gibt uns große Freiheiten. Aber diese Freiheiten haben ihre Grenzen. Ich glaube, es ist eine große Verwirrung in unserer Zeit, dass man glaubt, man soll keine Normen aufstellen. Ich hatte vor 14 Tagen Gelegenheit, mit Bischof Kohlwage bei einer Gelegenheit in Pinneberg zu sehen und zu sprechen. Ich habe da auch gesagt, meines Erachtens müssen wir in unserer Zeit wieder zu Normen zurückkehren. Es geht einfach nicht, dass wir ohne Normen leben. Und wir sehen ja weithin, wohin es geht mit unserer Kriminalität und mit all den Dingen, die uns nicht gefallen, wenn es keine Normen gibt. Früher gab es noch Normen im bürgerlichen Leben. Das tut man nicht, das gehört sich nicht. Man wird ja heute zum Teil schon ausgelacht, aus einem vollkommen falschen Freiheitsverständnis heraus. Gott erwartet, und das gehört zu unserem Menschsein, dass wir Normen haben. Denn wir sind nun einmal sündige Menschen. Die Sünde herrscht als eine furchtbare Macht. Und der Satan ist noch nicht ganz entmächtigt in unserer Welt. Und darum brauchen wir Normen des Lebens. Und dazu sind die 10 Gebote da. Das wäre ja sehr heilsam, wenn wir sie einhalten. Und wenn wir nun, und das erwartet Luther, bei der Erfüllung der 10 Gebote daran denken, dass sie von Jesus anders interpretiert worden sind als von den jüdischen Gelehrten. Jesus wünscht diese 10 Gebote interpretiert durch die Liebe, durch die Liebe, die Gott uns zuerst erwiesen hat und die nun gewissermaßen aus uns herausstrahlen soll. Nicht umsonst fängt ja jede Erklärung des Gebotes an bei Luther. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Luther hat durchaus richtig erkannt, dass diese Form der Gebote, sie zu halten, nur dann möglich ist, wenn Gott uns lieb gewonnen hat und wir nun etwas wieder von dieser Liebe ausstrahlen können. Und wenn wir nun daran denken, wie Luther dann die Verbote, du sollst nicht, in der zweiten Hälfte seiner Erklärungen in der Regel in wirkliche positive Gebote umwandelt, förderlich und nützlich sein, von Herzen Liebe und was alles da drin steht, dann ist das die Form, in der wir als Christen in dankbarer Weise uns Gott gegenüber und dem Mitmenschen gegenüber zeigen sollen. Und was wäre das für ein Segen? Nun, zunächst mal alle, die zur Kirche gehören, auch zu den Landeskirchen und zu den Gemeinschaften gehören, wenn die nun diese Gebote so sehen würden, als erlöste Menschen, begnadet mit Kräften, die Gott gibt, in der Welt zu wirken. Die Welt würde kein Paradies werden, das wird es niemals, aber sie würde wesentlich anders aussehen, als sie heute aussieht, wenn die 10 Gebote von dieser christlichen Sicht her behandelt und gehandelt würden. Nun wollen wir aber nicht in den Irrtum verfallen, als ob wir uns nun so im Laufe der Zeit, vielleicht mit zukommendem Alter, so allmählich in einen Heiligenstand hinein entwickeln könnte. Liebe Freunde, das geht nicht. Das weiß ich von mir, ich bin ja einer der Ältesten unter euch. Das ist nicht möglich, weil wir in einer sündigen Welt leben. Und wir als Christen die Realität dieser Sünde wissen und kennen. Das ist ja der große Fehler des Marxismus, dass er ausgeht davon, dass der Mensch eigentlich gut, mindestens indifferent ist und dass es nur die Verhältnisse sind, die den Menschen schlecht machen. Ich glaube, wir haben eine bessere Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass die Sünde währen wird bis ans Ende der Zeiten. Dass aber immer wieder die Möglichkeit besteht, durch Jesus Christus die Sünde zu überwinden. Das ist ja das Große, dass es ein Dauerkampf ist. Wir kommen niemals zur Ruhe. Luther hat es wunderbar ausgedrückt in der Erklärung der einen Tauffrage, indem er sagt, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Luther hat etwas davon gewusst, dass man täglich von der Sünde gefasst wird und täglich der neuen Vergebung bedarf. Der alte Adam, liebe Freunde, der steckt in mir und der steckt in euch. Mir fällt ein Wort ein, das kann ich aber nur plattdeutsch sagen, weil es hochdeutsch zu grob wäre. Hat einer mal von dem alten Adam gesagt, dat os kann swim. Ja, der Mann hat recht gehabt, nicht wahr? Der alte Adam, der kann schwimmen und der kommt immer wieder hoch. Wir kriegen ihn nicht auf die Dauer ersäuft. Das wird einmal sein, wenn Jesus Christus die volle Herrschaft auch offen angetreten hat. Bis dahin haben wir in diesem Dauerkampf zu stehen. Aber als Menschen, und nun will ich eine Formel gebrauchen, die Luther einmal auch gesagt hat, simul justus et peccator. auf Deutsch zugleich ein Gerechtfertigter und zugleich ein Sünder. Nicht etwa in einer langsamen, allmählich aufsteigenden Entwicklung, so nicht, sondern täglich gehören die zusammen. Ich weiß wohl, dass man das nicht verstehen kann. Und gerade Menschen, die mit dem Verstand arbeiten, die sollen sich sagen, es gibt eben Dinge im geistlichen Gebiet, die kann man nicht verstehen. Und es ist keine Schande, im Gegenteil. Ich habe meinen Studenten gesagt, es ist wissenschaftlich, wenn man anerkennt, dass es Dinge gibt, die über den Verstand hinaus doch existent sind und Wirklichkeit darstellen. Und das ist eine Wirklichkeit, die man erfahren kann, im Glauben erfahren kann, dass man zugleich gerechtfertigt ist und zugleich ein Sünder ist und dass man als gerechtfertigter Sünder dann doch herangehen kann an die Gebote und versuchen kann, aus diesen Geboten auch etwas zu machen. Nicht um selbst gerecht zu werden, sondern um Gottes Auftrag an anderen auszufüllen. Der gerechtfertigte Sünder oder der sündige Gerechtfertigte in einer Person, das ist das, was wir uns immer wieder Tag für Tag neu erringen und erbeten sollen. Und dazu gehören dann diese beiden Größen, um die es immer wieder in der Kirche und in der Predigt gehen soll. Gesetz und Evangelium. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.